ZU on iTunes U. Mitnehmen zum Mitdenken.
Bürgeruniversität. Ein Gespräch mit Peter Klöppel.
Ja, meine sehr verehrten bildungsbegeisterten Bürgeruniversitätsstudierenden, liebe anwesenden Vertreter unserer Freunde und Förderer der Zeppelin-Universität, liebe Studierende, liebe Zuschauer, zunächst zu den Nachrichten des Tages. Köln-Friedrichshafen. In der Bürgeruniversität der Zeppelin-Uni in Friedrichshafen war am Montagabend Peter Klöppel zu Gast, RTL-Chefredakteur und Chefmoderator der Nachrichtensendung RTL Aktuell. Klöppel folgt dort im Rahmen einer Gesprächsreihe mit Chefredakteuren und Anchorman in der Bürgeruni den Besuchen von Kai Diekmann, Klaus Kleber und Giovanni Di Lorenzo in den vergangenen Jahren. Der Moderator des Moderators, Tim Göbel, hob in seinen kurzen Begrüßungsworten hervor, dass es bei Klöppel ja quasi keiner Vorstellung bedürfe, da fast alle Gäste zumindest den Eindruck hätten, ihn ja intensiv zu kennen. Allabendlich pünktlich um 18.45 Uhr, wir sind heute einen Moment verspätet, fasse Klöppel alles Alltagsrelevante zusammen, gepaart mit einem Schuss Lebenshilfe, wie er selbst einmal gesagt habe. Der Moderator selber, also Göbel, könne sich eigentlich nicht an eine Nachrichtenzeit ohne Klöppel, den Moderator, erinnern. Die meisten Studierenden im Publikum der ZU seien erst später geboren, als Klöppel Studioleiter im Bonner Studio von RTL wurde, 1987, oder dann auch USA-Korrespondent für RTL 1990. Da der RTL-Anchorman quasi gefühlt allen bekannt sei, reduzierte Moderator Göbel entsprechend seine Vorstellung auf die Hervorhebung von 3 allseits bekannten Informationen zu Klöppel und seinem Werdegang und auf 3 in der Regel weniger bekannten Fakten des 2002 mit dem Grimme-Preis ausgezeichneten Journalisten. Zunächst die 3 bekannten. Erstens, Klöppel studierte Agrarwissenschaften mit einem Schwerpunkt auf Tierproduktion an der Universität Göttingen, das wussten Sie ja sicherlich alle, und stieg in den Journalismus über den Besuch der Henri-Nann-Journalistenschule von 83 bis 85 in Hamburg ein. Zweitens, Klöppel machte etwas, was wir an der Universität Schornsteinkarriere nennen und ist RTL fast so lange verbunden, wie es diesen Privatsender überhaupt schon gibt. 1985 begann er dort seine Tätigkeit, bald das 30-jährige Dienstjubiläum, in Bonn, nachdem RTL am 2. Januar 1984 auf Basis des zweiten Rundfunkstaatsvertrags überhaupt erst aus der Wiege gehoben wurde. Chefredakteur, Chefmoderator wurde er 92, RTL-Chefredakteur dann 2004. Und 2001 initiierte Klöppel die RTL-Journalistenschule für TV und Multimedia, deren Direktor er heute noch ist. Drittens, Klöppel moderiert zahlreiche Spezialsendungen, so ist er Moderator von Wahlsendungen, von TV-Duellen, Polit-Talks und Sondersendungen zu aktuellen Ereignissen. Und viele von Ihnen erinnern sich sicherlich noch, als er mit den Kollegen Raab, Illner und Will vor einigen Wochen in der Moderation des Kanzlerduells mit Angela Merkel und Per Steinbrück war. Nun zu den 3 weniger bekannten Fakten. Erstens, es sei zum großen Teil Klöppels Verdienst, dass sich RTL aktuell zu einem ernsthaften Konkurrenten der Hauptnachrichtenprogramme von ARD und ZDF entwickelt habe, so die Frankfurter Rundschau anlässlich der Grimme-Preisverleihung. Es gab Jahre, da lag der Marktanteil von RTL aktuell bei wirklich herausragenden über 22%. Zweitens, Klöppel erklärte einmal gegenüber dem Spiegel, er lehne Nebentätigkeiten für Wirtschaftsunternehmen grundsätzlich ab, um journalistisch unabhängig zu bleiben. Und drittens, Klöppel ist nicht nur marathonmäßig lange Chefmoderator einer deutschen Nachrichtensendung, sondern auch begeisterter Marathonläufer. Göbel interviewte Klöppel dabei nicht alleine, sondern holte sich ZU-Medienexperten an den Redaktionstisch. Professor Markus Romberg, Inhaber des Lehrstuhls für politische Kommunikation und den Studenten der Politikwissenschaften und ZU-Daily-Redakteur Florian Gehm, für den Klöppel auch Praxiscoach im Rahmen des ZU-Studiums ist. Mit ihnen wurden 4 Themen diskutiert. Erstens, Klöppels Job heute. Was macht der Mann eigentlich den ganzen Tag? Zweitens, Klöppels Werdegang. Wie ist er dorthin gekommen, wo er heute ist? Drittens, die Verschiebung im Mediensystem. Müssen wir uns ab nächstem Jahr Angst um Klöppels Job machen, wenn nur noch Internet geschaut wird? Und viertens, die Zukunft der Journalistenausbildung. Sollte man das eigentlich seriöserweise noch lernen? Wie bei der ZU Bürgeruni üblich, hatten am Ende die das Wort, für die es diese Abende gibt, die Friedrichshafener medieninteressierten Gäste unserer Bürgeruniversität. Berlin. Die Große Koalition hat heute die Besetzung der Ministerposten verkündet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, so oder so ähnlich könnte es morgen in den Medien stehen. Aber nun erstmal ins Jetzt. Bitte grüßen Sie sehr herzlich mit mir meine beiden ZU-Experten Markus Romberg und Florian Gehm sowie unseren Bürgeruni-Gast Peter Klöppel. Herzlich willkommen in Friedrichshafen. So, lieber Herr Klöppel, wir haben ein kleines Redaktionsbüro für Sie eingerichtet, wie Sie sehen. Wir haben
Sie lesen die Bravo, ja.
Fachzeitschriften okay. Für Sie, sozusagen.
Meine Tochter verboten.
Okay. Kredenz, die Bild gibt's. Wir haben ein bisschen Snacks für zwischendurch. Und ich würde tatsächlich einsteigen mit der Frage, wir haben nochmal aktuelle Studien uns angeguckt. Am Tag gucken in Deutschland tatsächlich 33 Millionen Menschen Nachrichtensendungen. Und das ist ja viel und das, die Nachrichtensendung als TV-Genre liegt damit tatsächlich oberhalb dessen, was viele von uns vielleicht gedacht hätten, also Reality-Shows, tägliche Serien etc. Jetzt ist, wenn man das erstmal nimmt, ist für uns die Frage, wie funktioniert das eigentlich bei Ihnen jeden Tag? Also wie muss ich mir das vorstellen? Sie haben heute eine Fülle aus Tausenden von potenziellen Nachrichten, die Sie reinnehmen könnten. Wie wird dort die Auswahl getroffen? Weil am Ende sind es bei Ihnen wahrscheinlich, wie viel bringen Sie, so 15 in der Regel?
15 bis 18.
15 bis 18. Wie geht das, wie funktioniert so ein Redaktionsalltag?
Das ist natürlich ein Prozess, der, man könnte sagen, morgens um 9 Uhr beginnt, weil wir da zum ersten Mal beginnen, uns Gedanken darüber zu machen, wie können wir die Aktualität des Tages abbilden, weil sich ja auch viele Dinge entwickeln im Laufe der Nacht oder auch im Laufe des Tages, die wir nicht vorplanen konnten. 9 Uhr morgens ist aber im Endeffekt auch schon zu spät, weil wir für bestimmte Themen schon Tage vorher, wenn nicht sogar Wochen vorher, Räder in Gang gesetzt haben. Ob das nun bei einem Parteitag das Disponieren des Kamerateams ist oder eines Ü-Wagens oder ähnliche Dinge oder einer Geschichte, die wir drumherum machen wollen. Das heißt, es gibt Tagesarbeit, die jeden Tag ähnlich abläuft und es gibt Planungsarbeit, die parallel dazu läuft. In der Tagesarbeit ist es tatsächlich so, wir setzen uns zum ersten Mal in der großen Runde um 10:30 in der Redaktionskonferenz zusammen, besprechen da erstmal 5 Minuten untereinander kurz, was wir für wichtig halten an diesem Tag und schalten dann aus unseren etwa 12 inländischen Büros die Korrespondenten zu und hören uns an, was die vorzuschlagen haben. Das dauert ungefähr eine Viertelstunde, bis wir das alles zusammengetragen haben. Dann diskutieren wir das intern kurz, entscheiden dann auch schon, was wir nehmen und was wir nicht nehmen, verkünden das dann nach außen und haben dann schon mal so ein erstes Gerüst von, sagen wir mal, 25 Themen, von denen wir glauben, dass die abends potenziell in die Sendung passen würden. Wir wissen aber auch gleichzeitig, alle 25 werden wir nicht unterkriegen. Das heißt, im Laufe des Tages werden einige rausfallen.
Und es werden noch neue dazukommen.
Und es kommen natürlich auch immer wieder neue dazu. Es kann bis um 18.59 Uhr noch was dazukommen, was wir dann um 19 Uhr oder um 19.01 Uhr noch in die Sendung mit aufnehmen können.
Das heißt, Sie bringen in die laufende Sendung noch Themen rein?
Wenn etwas Wichtiges passiert, kommt das durchaus vor. Ist nicht jeden Tag so, ist nicht die Regel. Wäre auch für mich anstrengend, weil ich dann immer, um Gottes Willen, was haben wir noch? Bin ich da ordentlich drauf vorbereitet. Aber es ist durchaus möglich und es ist auch von den Abläufen, von den technischen Abläufen her vorgesehen, dass wir immer wieder mal eine kleine Lücke füllen müssen. Dann fällt vielleicht was anderes raus, aber das kommt rein. Und im Laufe des Tages, um das abzuschließen, ist es im Endeffekt immer wieder so, wir setzen uns in kleineren oder größeren Gruppen zusammen, haben Konferenzen, sprechen mit unseren Korrespondenten, mit den Reportern draußen, welche Themen tatsächlich am Leben bleiben. Also ist das, was wir uns morgens um 10 Uhr, 10:30 ausgedacht haben, am Nachmittag noch so gut, dass es für den Abend, für die Sendung noch reicht? Haben wir genug Interviews, haben wir genug Fakten, haben wir genug Bilder, haben wir genug Grafiken, haben wir genug Hintergrund, um daraus tatsächlich dann ein Stück von 90 oder 120 Sekunden zu machen? Und so kanalisiert sich das alles im Endeffekt auf 18.45 Uhr zu. Irgendwann haben wir einen ziemlich festen Ablauf und den befolgen wir dann auch und der ist dann nicht minutiös, sondern bis auf die Sekunde genau festgelegt. Und daran müssen wir uns halten, weil was wir nicht dürfen, ist überziehen. Wir dürfen vielleicht mal 10 Sekunden, vielleicht auch 20 Sekunden länger werden, aber nicht so wie Gottschalk früher irgendwie eine halbe Stunde. Wir hätten zwar durchaus an der einen oder anderen Stelle mal Lust, länger zu werden, aber es gibt auch noch anderes Programm bei uns und das muss auch noch untergebracht werden.
Jetzt klingt das so ein bisschen, wir hatten vor, ich glaube, gefühlt zwei Jahren Klaus Kleber hier, einen Kollegen von Ihnen, und jetzt klingt das sehr ähnlich zu dem, was er gesagt hat. Mhm. Und jetzt fragen wir uns natürlich, wie unterscheidet sich Ihr Format von den beiden großen Formaten der Öffentlich-Rechtlichen? Jetzt habe ich tatsächlich dieses Stichwort Lebenshilfe aus einem allerdings schon älteren Interview mit Ihnen gelesen. Ist das so ein Differenzierungsmerkmal, dass Sie sagen, natürlich machen wir auch Politik, Wirtschaft und sagen wir, die sogenannten harten Themen, aber dann haben wir etwas mehr als die öffentlich-rechtlichen Themen, die näher am Menschen dran sind?
Ich glaube, das kann man grundsätzlich schon so sagen. Wir müssen auch ein bisschen noch unterscheiden. Heute Journal- und Tagesthemen sind Nachrichtenmagazine. Aus unserer Perspektive sind wir eher eine klassische Nachrichtensendung. Bei uns sind die Stücke kürzer. Wir versuchen, möglichst viele Ereignisse des Tages abzubilden, während ein Nachrichtenmagazin sich schon stärker konzentrieren kann, ja auch mal Kommentare bringt, auch mal längere Schaltgespräche, auch längere Interviews hat und Ähnliches. Wenn wir uns vergleichen würden mit der Tagesschau, und das tun wir natürlich auch mit der Heute-Sendung, dann sehen wir schon, dass wir ja in vielen Fällen ähnlich sind. Unsere Aufmacher sind häufig identisch. Die wichtigen Themen des Tages kommen in allen drei Sendungen vor. Aber dann beginnen wir uns doch zu unterscheiden. Bürgernähe ist ein Thema. Wir wollen uns quasi mit den Themen des Tages auch beschäftigen, die für Sie eine Bedeutung haben in Ihrem täglichen Leben. Und das ist nicht nur die Politik und das ist auch nicht nur Wirtschaft oder was an der Börse passiert, sondern es gibt viele andere Dinge, ob das Service-Themen sind, ob das Dinge sind, die Ihr Leben direkt beeinflussen. Auf all diese Themen schauen wir und versuchen, sie griffig abzubilden. Sie müssen natürlich eine Relevanz haben, sie müssen eine Aktualität haben, sie müssen in den Sendungsaufbau auch reinpassen. Und wenn wir das jeden Tag versuchen, gelingt uns das auch, ich würde mal sagen, an 80 von 100 Tagen ganz gut. Und an 20 Tagen merken wir hinterher, da haben wir vielleicht ein bisschen zu viel in die eine Kiste gegriffen und ein bisschen zu wenig in die andere. Also wir sind nie hundertprozentig mit allem zufrieden. Es gibt immer auch etwas zu kritisieren, das machen wir auch nach jeder Sendung. Und sind dann auch sehr offen miteinander, wenn also irgendwas nicht gepasst hat, dann schmeißen wir uns das direkt an den Kopf und am nächsten Tag müssen wir uns trotzdem wieder freundlich anlächeln und wieder von vorne anfangen, wie Sisyphus.
Gibt es abends noch so ein Feedback direkt im Anschluss?
Ja, direkt. Okay. Ja. Die Sendung ist vorbei, um 7 nach. Ulrike von der Gröben, ich und Christian Hegel gehen die Maske, schminken uns ab. 3 Minuten später sind wir oben in der Konferenz und dann haben wir nochmal 10 Minuten ungefähr, wo wir uns dann nochmal gegenseitig ein bisschen sparren.
Okay, ja. Ich würde gerne das Stichwort von der Aktualität, das Sie vorher gerade gebracht haben, nochmal aufnehmen und die Frage stellen, hat sich das Nachrichtenmachen in den letzten 10, 15 Jahren verändert, weil wir davon ausgehen können, dass ein Großteil der Zuschauer die Themen des Tages eigentlich schon kennt über andere Medien, über Internet, über Facebook, über Twitter, dass sich da das Nachrichtenmachen verändert hat und dass da Ihr Anspruch, den Sie sagen, Bürgernähe, Service, hintergründige Geschichten zu bringen, dass das vielleicht ein Unterschied gegenüber den Öffentlich-Rechtlichen ist, gegenüber der Tagesschau, die ja wirklich noch sehr, sehr stark auf den Aktualitätsthemenblock setzt?
Ja, ich glaube schon, dass wir dadurch, dass wir dieses Konzept oder diese Philosophie der Nachrichtengestaltung schon in den eigentlich 90er Jahren entwickelt haben, dass wir damals auch schon immer das Ziel hatten, neben den täglichen Themen, auch das quasi uns auf die Fahnen zu schreiben, was tiefer geht, was ein wenig auch abseits vom Mainstream ist. Und so gesehen sind wir für das, was wir jetzt beobachten, nämlich dass wir alle ständig mit Nachrichten, mit Informationen, mit Bits und Bytes und Pieces versorgt werden von Nachrichten, ohne dass wir irgendetwas dafür tun müssen, sind wir vielleicht ganz gut darauf eingestellt, dass wir sagen, gut, man muss jetzt nicht jedes Detail verkünden, weil das meiste wissen die Menschen schon. Nicht alle, aber doch viele. Wir können uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle darauf konzentrieren, tiefer zu gehen, auch bei bestimmten Themen vielleicht mal breiter zu werden und dann das eine oder andere wegzulassen. Das ist immer ein bisschen ein Balanceakt, das ist ganz klar. Wir haben insgesamt nur 22 Minuten Sendung, aber wir glauben schon, dass wir mit dieser Nachrichtengebung in gewisser Weise auch ein wenig richtungsweisend gewesen sind für andere Nachrichtensendungen in Deutschland. Die Heute-Sendung hat sich, glaube ich, ein wenig an unsere Nachrichtengebung angepasst und ich gebe auch ganz offen zu, wir haben uns auch entfernt von dem, was wir in den 80er oder frühen 90er Jahren gemacht haben und haben uns ein bisschen stärker auf die Öffentlich-Rechtlichen zubewegt. Und so haben wir jetzt, glaube ich, alle einen Weg gefunden, das, was am Tag passiert, vernünftig abzubilden.
Herr Gehm, Sie haben mal eine Seminararbeit geschrieben und Inhalte von deutschen TV-Nachrichten analysiert. Was ist dabei rausgekommen?
Dabei ist was ganz Interessantes herausgekommen. Und zwar habe ich mir die Berichterstattung im Libyen-Einsatz angesehen und RTL aktuell mit den Sat.1-Nachrichten und den öffentlich-rechtlichen Nachrichten zur Hauptsendezeit verglichen und bin darauf gestoßen, dass es in vielen Nachrichtensendungen doch ein relativ großes Ungleichgewicht zwischen den einzelnen Nachrichtenanteilen gab. Und ich erinnere mich noch daran, dass es große Schalten bei ARD und ZDF gab, auch in den Nachrichten um 20 Uhr beispielsweise und in der Tagesschau, nicht in den Tagesthemen, während RTL einen 4-minütigen Beitrag über die besten Eissorten des Sommers gebracht hat zu der Zeit und nur ein 30 Sekunden über den Libyen-Einsatz.
Ich glaube, da haben Sie falsch gezählt. 4 Minuten Beiträge gibt es bei uns nicht. Kann man da waren Sie wahrscheinlich so begeistert von dem Thema, dass Sie das gerne länger gesehen hätten.
Aber kann man sowas dann guten Gewissens so eine Themenverlagerung machen oder spielt da manchmal auch das Gewissen eine Rolle und Sie sagen, Mensch, eigentlich müssen wir uns lieber drängenderen Themen zuwenden als dem Lebenshilfeteil?
Ja, ich glaube, da haben Sie jetzt sehr zugespitzt. Sie können schon davon ausgehen, dass wir im Libyen-Konflikt an den allermeisten Tagen auch intensiv über das berichtet haben, was in Libyen passiert. Natürlich wissen auch wir, dass ein Thema wie Libyen nicht jeden Tag eine ganze Sendung füllen kann und auch nicht jeden Tag Schwergewicht in einer Sendung sein soll. Wenn Dinge dort passieren, von denen wir sagen, ja, sie haben einen Nachrichtenwert, dann werden die bei uns auch entsprechend vorkommen. Wir haben auch unsere eigenen Reporter vor Ort gehabt, also so gesehen waren auch wir mit Live-Schalten dabei vertreten. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass Antonia Rados da sehr lange und sehr viel unterwegs war. Aber natürlich wollen wir auch an solchen Tagen den Rest der Welt nicht vergessen, dass wir ein Eisthema an einem solchen Tag als vielleicht letztes Thema der Sendung vorm Sport machen, weil wir wissen, dass die Menschen auch mal durchatmen wollen innerhalb einer solchen Sendung, in der ja doch auch vieles an schlimmen Bildern gezeigt wird, auch Themen, die schwer verdaulich sind, gezeigt werden. Das heißt, es ist ein bisschen auch was zum Durchatmen. Wir nennen das den Rausschmeißer. Und das sind dann durchaus mal solche Themen, von denen Sie jetzt vielleicht sagen, ach, naja, da müsste man aber ein schlechtes Gewissen haben. Ich habe kein schlechtes Gewissen dabei, wenn wir die großen Themen nicht vernachlässigen. Und die großen Themen, da bin ich mir eigentlich sehr sicher, vernachlässigen wir auch nicht.
Was sind denn so, wenn man jetzt mal denkt, an die ganzen schlechten Nachrichtenbeiträge, über die Sie gerade eben schon gesprochen haben, die das Leben ein bisschen schwerer machen. Gibt es gute Nachrichtenbeiträge, wenn Sie zurückdenken, irgendeine Geschichte, die Sie mal erzählt haben bei RTL aktuell, die Ihnen so ein Schmunzeln wieder ins Gesicht zaubert, irgendwas, was besonders Spaß gemacht hat?
Also ich persönlich habe natürlich viele, viele Geschichten gesehen, wo ich immer gesagt habe, Mensch, das ist toll, das hat Spaß gemacht zuzugucken. Selber beteiligt war ich jetzt in allerwenigsten. Was mir immer Freude macht, ist, wenn unsere Reporter, die ja in vielen Ländern dieser Welt entweder unterwegs sind oder dort auch leben, wenn die selber auch dort auftauchen, wo etwas passiert und vielleicht auch etwas mitmachen, vielleicht etwas manchmal Skurriles mitmachen, wovon man sagt, huch, was ist denn das jetzt, ein Reporter macht diese Sportart, wie sieht denn das auf einmal aus, kann der das überhaupt, versagt er möglicherweise oder versagt sie möglicherweise dabei, lachen wir vielleicht auch ein bisschen darüber, weil es ein Kollege ist, der jetzt ein bisschen doof aussieht. Das kann auch an der einen oder anderen Stelle in einer Nachrichtensendung ganz gut funktionieren, aber wir haben uns auch zum Ziel gesetzt, dass wir eigentlich keine Sendung machen wollen, in der es immer nur was zum Schmunzeln gibt. Das ist eine Facette, ja, die hat eine Bedeutung, aber wir wollen schon auch unseren Zuschauern klar machen, das ist eine ernsthafte und auch ernstzunehmende Sendung, in der sollen auch ernsthafte Themen vorkommen. Aber wir wissen auch, die Welt bietet auch manchmal was zum Lachen und wenn wir da mitlachen können, dann tun wir das auch.
Ich will noch mal ganz kurz auf diese Dramaturgie zu sprechen kommen, die Sie angedeutet haben. Die ist ja irgendwie immer gleich. Also wie gesagt, am Ende gibt es klar, am Ende immer der Rauschmeißer. Aber ist das was, wo Sie sagen, genau das brauchen die Zuschauer, auch so im rombergschen Sinne, die Einzelinformationen, die kriegen wir den ganzen Tag? Ihre Leistung ist ja eigentlich so eine kuratorische Leistung am Ende. Ne? Also Sie wählen sich diese 15 bis 18 aus und bringen sie so in eine Abfolge, dass sie interessant ist für möglichst Millionen. Also ist das quasi die Leistung oder sagen Sie, naja, so eine Dramaturgie wäre potenziell auch mal veränderbar?
Ja und nein. Also, oder besser gesagt, ja, sie ist veränderbar, sie sollte auch veränderbar sein und nein, wenn wir sie jeden Tag verändern würden, würden wir die Zuschauer auch verwirren. Wir haben uns deswegen auch für eine gewisse Dramaturgie entschieden, weil wir wissen, dass gerade wenn es um Informationen geht, um das Aufnehmen von Informationen, das Verarbeiten von Informationen, die Menschen doch so eine Art gewisse, sagen wir mal, Leitplanke brauchen, an der sie sich entlang bewegen. Wo sie auch wissen, ich bekomme jetzt hier in 22 Minuten die wichtigsten politischen Sachen, die wichtigsten wirtschaftlichen Sachen, das Wichtigste aus dem Ausland. Ich bekomme was von Reportern, die mir Dinge zeigen, vielleicht aus China, die ich so noch nicht gesehen habe. Ich kriege kleine Nachrichtenzusammenfassungen. Ich kriege vielleicht auch mal was aus dem Bereich Crime oder Prozess oder Ähnliches. Ich bekomme den Sport. Das ist etwas, was wir in unserer quasi Rezeptionskapazität auch deswegen als Mensch ganz gut finden, weil wir wissen, worauf wir uns einstellen müssen. Wir wissen, wann wir uns besonders konzentrieren müssen und wann wir vielleicht mal ein bisschen nachlassen können. Wenn wir das ständig durcheinander wirbeln würden, dann würden viele Zuschauer sagen, ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin in dieser Sendung, was ist denn da eigentlich? Aber so ist klar, die ersten 10 bis 15 Minuten erfordern mehr Konzentration. Danach kann es leichter werden, danach kann es auch mal was zum Durchatmen geben. Danach gibt es vielleicht auch Sport und dann gibt es ein Wetter. Und das ist eine Abfolge, die uns auf der einen Seite ermöglicht, ja, wir haben ein Gerüst, das wir füllen oder beziehungsweise Gerüstteile, die wir aufbauen jeden Tag. Gleichzeitig birgt es aber auch die Gefahr, und das ist das, worüber wir sehr viel reden, ist, dass wir erstarren in diesem Gerüst. Und diese Erstarrung versuchen wir, so gut es geht, aufzubrechen. Das gelingt uns aber auch nicht immer. Aber wir sitzen an vielen Tagen zusammen und sagen, Mensch, muss der erst das erste Stück nach dem Newsblock, muss das immer ein Crime-Thema sein? Kann das nicht auch mal schon da vielleicht nochmal ein politisches Thema sein? Beginnen das dann mal einzubauen, versuchen dann zu schauen, können wir das irgendwie in Einschaltquoten messen, ob sich da was verändert hat, müssen gleichzeitig dann auch immer berücksichtigen, was hat denn Sat.1 an dieser Stelle gemacht um 18.53 Uhr, was hat ProSieben gemacht, wo war da die ARD, hat das ZDF mit seinem Werbeprogramm schon begonnen? Das heißt, es sind so viele Einflussfaktoren auf die Quote in dem Moment da, dass wir oft gar nicht nachvollziehen können, ist das, was wir da gerade verändert haben, jetzt gut gewesen, weil wir uns gut fühlen, oder ist es gut gewesen, weil die Zuschauer jetzt besser aufgepasst haben oder vielleicht mehr mitgenommen haben. Das ist ein tägliches Trial and Error. Und das ist vielleicht auch das, was unsere Arbeit interessant macht, dass wir uns jeden Tag wieder aufs Neue am Ohrwaschel packen können und sagen können, jetzt ziehen wir es mal wieder in die andere Richtung und gucken mal, vielleicht haben wir mal einen anderen Ansatz heute. Und das ist das, was wir uns gerade auch so für die nächsten Jahre vorgenommen haben. Und damit komme ich nochmal auf das zurück, was Sie gerade gesagt haben. Die Menschen, die um 18.45 Uhr oder um 19 Uhr oder um 20 Uhr einschalten, haben ja eine Erwartung. Sie erwarten, dass sie informiert werden und dass sie tiefergehend anders informiert werden, besser informiert werden, als auf dem Wege, wo man über Facebook vielleicht eine Information bekommt oder über Twitter einen Tweet oder ähnliche Dinge. Und genau diese Erwartungshaltung müssen wir befriedigen, indem wir auch jeden Tag etwas Neues und etwas anderes liefern. Wenn wir uns dann hinstellen und sagen, ach, na, wir machen das einfach so wie bisher immer, ich glaube, da hätten wir in Zukunft dann wirklich keine Überlebensgarantie. So gesehen müssen wir uns in dieser sich doch in den letzten 2-3 Jahren nochmal deutlich verändernden Medienwelt auch immer wieder ein bisschen neu erfinden. Nur dann, glaube ich, werden wir auch weiter Erfolg haben.
Kann es sein, dass sich diese Selektionskriterien, die Sie sich selbst als Redaktion geben, Nachrichtenfaktoren, wie auch immer man das nennen möchte, dass sich die bei Ihnen ganz, ganz stark und noch stärker als bei den Öffentlich-Rechtlichen an der Quote an Ihrer werberelevanten Zielgruppe, an den 14- bis 49-Jährigen, wo Sie stark sind, wo Sie sehr stark sind, dass sich das dort orientiert? Vielleicht ein kleiner Punkt, in der, so Wissenschaftler das machen, in der Vorrecherche ein paar Studien sich angesehen, und ein spannender Befund war der, dass so quasi die Leute, die politisch interessiert sind oder ein hohes Level an politischem Informationsbedürfnis haben, die gehen zu den Öffentlich-Rechtlichen, die gehen vor allem zur Tagesschau. Und immer dann, wenn man so ein bisschen das politische Informationsinteresse ein bisschen weiter runtersetzt, die gehen zu RTL aktuell. Und das ist ja eigentlich eine spannende Geschichte, dass man sagt, ich gewinne auch diese Leute für politische Themen, die ich möglicherweise mit Human Touch, mit anderen Themen, mit Personalisierung etc. verknüpfe und so quasi aber trotzdem versuche, politische Informationen zu vermitteln.
Oh, jetzt sind wir auf einem weiten Feld angelangt.
Sie sind an der Uni.
Das ist auch gut so. Nein, ich hätte es mir jetzt aufschreiben müssen, in welcher Reihenfolge wir das jetzt abschichten. Die Frage, junge Zielgruppe, Werbewirtschaft und machen wir für die nur Fernsehen? Nein. Wenn Sie sich angucken, an einem normalen Tag, sagen wir mal, wie jetzt gestern war Sonntag, da hatten wir 5 Millionen, normaler Tag in der Woche etwa 4 Millionen Zuschauer. Von denen sind etwa 2,3 bis 2,5 Millionen, wie alt? Über 50. Das heißt, etwa 60% unserer Zuschauer sind gar nicht in dieser Zielgruppe. Das heißt, wir machen offenbar Programm auch für ganz viele Menschen außerhalb unserer Zielgruppe. Aber wir haben gleichzeitig auch den höchsten Marktanteil in dieser jungen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, die ja immer zitiert wird. Wir müssen also im Endeffekt immer quasi uns breit aufstellen, möglichst viele Junge. Ja, wir sind ein Sender, der kommerziell arbeitet. Wir müssen Werbung einnehmen. Mit den Nachrichten machen wir keine Werbung oder in den Nachrichten machen wir keine, können damit also auch kein Geld verdienen. Aber gleichzeitig wollen wir auch möglichst viele Zuschauer erreichen. Und das tun wir auch, eigentlich ganz erfolgreich. Beeinflusst das unsere Nachrichtengestaltung? Nur in Teilen. Es wäre ja fatal von uns zu sagen, also wir vergessen alles, was über 50 ist, was die für Probleme haben, was die für Sorgen haben. Das wollen wir überhaupt nicht abbilden. Das passiert nicht. Das ist bei uns genauso ein Thema, wenn man alt ist, Altersarmut und ähnliche Dinge, wie sie eigentlich auch in allen anderen Nachrichtensendungen drin sein sollten. Wir haben aber natürlich auch an der einen oder anderen Stelle einen bewusst jüngeren Blick. Ja, wir haben mal Nachrichten-Rap gemacht. Das ist etwas eher Außergewöhnliches. Das ist was eher für die jüngere Zielgruppe. Das hat auch ganz gut funktioniert. Wir gucken an der einen oder anderen Stelle auch mal auf die Zielgruppe der Jüngeren, die sich vielleicht eher mit so moderneren Medien beschäftigen, mit Facebook, Social Media und Ähnlichem, was die interessiert. Wir gucken darauf, was jüngere Familien beispielsweise interessiert, was Mütter, die sich die Frage stellen, was ist eigentlich in der Schule los? Kann ich noch sicher sein, dass meine Tochter oder mein Sohn nicht gemobbt wird und was mache ich in dieser Situation? Ja, da gucken wir ein bisschen stärker auf die Jüngeren. Aber beileibe nicht mit dem Gedanken im Hinterkopf, da können wir dann möglichst viel Werbung hinterher verkaufen. Das hat mit uns überhaupt nichts zu tun. Und so gesehen haben wir natürlich auch eine Sendung, die sich stärker an Menschen wendet, die jetzt nicht nur Politik erwarten von unserer Sendung. Die Tagesschau ist und definiert sich auch selber so als eine politische Nachrichtensendung. Das ist auch in Ordnung so, das können die so machen. Wir sind der Meinung, es passieren auch noch andere Dinge außerhalb der Politik. Ich kenne auch die Studien, die Sie zitieren, viele von denen sind von ARD und ZDF gemacht worden. Da weiß ich auch, dass die soziale Erwünschtheit bei den Antworten relativ groß ist. Also wir haben eigene Studien, da sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Die kennen Sie wahrscheinlich wieder nicht, schicke ich Ihnen nochmal zu, kein Problem, um auch den akademischen Horizont noch weiter zu erweitern.
Ach, schön,
aber völlig unbenommen, klar, unsere Sendung ist keine Tagesschau, will sie auch gar nicht sein, aber sie ist deswegen nicht unpolitisch. Und vieles, was wir als, sagen wir mal, politisch bezeichnen, muss nicht unbedingt gleich ein Label drauf haben, Berlin, Kanzleramt, CDU oder SPD oder was auch immer, sondern vieles, was in unserem täglichen Leben passiert, ob das die Betreuung von Menschen im Alter ist, ob das die Frage ist, wie die Kinder in den Schulen ausgebildet werden, ob es Kindergartenplätze sind, per se politisch. Und genau diese Themen, die schreiben wir uns auf die Fahnen und bilden sie in einem politischen Kontext ab.
Auch da, ganz kurz
nochmal,
der ARD und ZDF-Forschungsdienst lobt sie ja, wenn man so Kriterien der Stilistik ausarbeitet, dann sagt er für RTL beispielsweise, es ist eine dynamische Sendung, also viel besser als die öffentlich-rechtlichen, und sie schaffen es besser, es verständlich zu erklären. Also,
Ja, ich kenne die Abschichtung, ich kenne diese Balkendiagramme rauf und runter. Da sind aber auch ganz viele Sachen, wo es dann um die Frage geht, kompetent, seriös, nachrichtlich, was auch immer. Und da sehen natürlich ARD und ZDF immer besser aus. Wir legen andere Adjektive an, bekommen dann für uns bessere Ergebnisse. Ist ja auch schön. Also so gesehen haben wir dann alle was, worüber wir uns freuen können.
Liebe Redaktionskollegen, Teil 2, Klöppels Werdegang. Nun war für uns alle und sicherlich insbesondere für Sie, lieber Herr Klöppel, der 11. September 2001 ein ganz besonderer Tag. Und das sicherlich so besonders wie schwierig. Sie haben da 7 Stunden, glaube ich, nonstop oder fast nonstop moderiert.
So 7,5, ja.
Genau, Sie haben dafür den Grimme-Preis gewonnen. Ich habe 2 Fragen dazu. Was macht das mit Ihnen? Also was hat das mit Ihnen für die weitere Berichterstattung gemacht? Hat sich da vielleicht fundamental auch etwas verändert bei Ihnen als Journalist? Und die 2. Frage, haben Sie den Eindruck, dass dieses Ereignis und die Berichterstattung über dieses Ereignis, die Berichterstattung über Katastrophen in unserer Gesellschaft generell verändert hat?
Hat das was mit mir gemacht? Man könnte sagen, an dem Tag selber natürlich, weil ich wurde aus einer völlig normalen Redaktionsalltagsszenerie hineingeworfen in eine Katastrophenszenerie, die ich selber so nie, genauso wie alle anderen Menschen, auch nicht erwartet hätte, auf die wir uns nicht vorbereiten konnten, jedenfalls nicht in der Form, dass wir eine Sondersendung vorbereiten, die da heißt Anschlag in New York. Aber wir konnten uns in anderer Weise vorbereiten, nämlich indem wir über Jahre hinweg versucht haben, unser Korrespondentennetz auszubauen, gute Leute in den richtigen Ländern zu haben, Experten zu haben, ein Redaktionssystem, also sprich ein übergreifendes System auch von Redakteuren und Redaktionen zu haben, auf das wir sehr schnell zurückgreifen können und wo wir sehr schnell Kräfte zusammenziehen können, damit dieser große Berg an Arbeit, der da im Hintergrund, der ja von mir aus gar nicht zu bewältigen ist, stattfinden konnte, dass der überhaupt auch bewältigt wurde. So gesehen waren wir auf diesen Tag ein wenig vorbereitet und ich habe einfach gemerkt, im Hintergrund läuft es. Also ich kann mich darauf verlassen, dass Bilder herangeschafft werden, dass Informationen kommen, dass ich das auch weiter bearbeiten kann.
Das klingt so ein bisschen wie, Sie haben dadurch quasi automatisch getestet, ob das System funktioniert und es hat funktioniert.
Aber ja, einen anderen Test hätte ich mir lieber vorstellen, ja, genau. Können, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber in der Situation, ja, hat es mir zumindest gezeigt, dass wir für ein solches Ereignis angemessen aufgestellt und vorbereitet sind. Danach musste ich sagen, ist mir bewusst geworden, dass viele Menschen geschaut haben und jetzt uns erstmal richtig wahrgenommen haben. Während wir der Meinung waren, die Leute wissen doch, wer wir sind, die wissen doch, was wir jeden Abend machen, die kennen doch unsere Nachrichtensendung und wissen, dass wir das grundsätzlich ganz gut können. Warum sind die jetzt alle so erstaunt? Viele waren auch vielleicht deswegen so erstaunt, weil die Diskrepanz zwischen dem einen System und dem anderen System teilweise sehr eklatant war. Und das hat dann im Endeffekt auch zu einer höheren Aufmerksamkeit gegenüber unserer gesamten Nachrichtenphilosophie geführt und hat uns dann auch die Gewissheit gegeben, ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Also so gesehen, es hat mich jetzt persönlich nicht verändert, dass ich gesagt habe, wow, da haben wir erstmal gemerkt, was alles möglich ist oder was geht in einer solchen schrecklichen Situation, sondern es hat mir einfach nur gezeigt, wir waren auf dem richtigen Weg und das war jetzt einer dieser ganz schrecklichen Marksteine, über die wir irgendwie rübergehen mussten und wir haben das irgendwie bewältigt.
Und die zweite Frage, also meinen Sie, das hat die Berichterstattung über Katastrophen ja, grundlegend verändert?
Ich weiß, dass wir in den Jahren danach, gerade wenn es um Anschläge ging oder um Katastrophen, sehr viel schneller gesagt haben, Mensch, wir müssen live draufgehen. Wir müssen da jetzt sofort ran, wir müssen das Programm unterbrechen und wir müssen in irgendeiner Weise jetzt eine Stunde lang oder sowas eine Sondersendung dazu machen. Wir haben das nach einiger Zeit wieder eingestellt, weil wir auch gemerkt haben, das ist Aktionismus, der bringt eigentlich nichts. Man muss das schon immer angemessen machen in der Situation, wo es nötig ist, tatsächlich sagen, ja, wir unterbrechen jetzt das gesamte Programm, schmeißen alles andere raus und machen jetzt nur Nachrichten für eine Stunde oder zwei oder vielleicht auch 5 oder 8 Stunden. Gleichzeitig aus medienwissenschaftlicher Sicht oder aus sagen wir mal, aus journalistischer Sicht hat es auch nie wieder ein Medienereignis gegeben, das so bildlich präsent war, weil es vor so vielen Kameras stattgefunden hat, wie dieses Ereignis in New York. Nirgendwo sonst sind so viele Kameras konzentriert, nirgendwo sonst stehen so viele auch fest eingebaute Kameras und jetzt sind es ja noch viel mehr als vor, inzwischen sind es ja schon wieder 12 Jahre. Das heißt, ein Ereignis wie dieses war ein Solitär und ich glaube, es ist bis heute auch ein Solitär geblieben. Die Berichterstattungsmöglichkeiten haben sich natürlich verbessert durch viele Schritte technischer Art ganz besonders, aber auch, weil wir uns immer mehr die Frage gestellt haben danach, berichten wir angemessen über diese Dinge oder nicht. Wir haben unsere Reporter besser geschult danach, weil wir auch da Defizite an der einen oder anderen Stelle gesehen haben. Und wir haben uns selber gesagt, nehmt euch lieber ein bisschen zurück, bevor wir jetzt wieder ganz groß Alarm machen und sagen, wir haben jetzt hier ein Ereignis von dieser Tragweite.
Jetzt hat Herr Göbel ein sehr, sehr spezielles Ereignis rausgegriffen aus Ihrer über 20-jährigen Laufbahn als Chefmoderator. Lassen Sie uns vielleicht mal ein Stück zurückgehen und mal auf so die Karriere von Peter Klöppel als Ganzes schauen. Haben Sie eigentlich jemals darüber nachgedacht und gesagt, solche Nachrichten zu präsentieren, vielleicht ist das nicht dauerhaft was, vielleicht wechsle ich mal, entweder in die Öffentlich-Rechtlichen, in ein anderes Format, in die Politik, denn auch da gibt es ja immer mal wieder Leute, die sagen, sie machen sich aus dem Staub.
Also in die Politik zu wechseln, das habe ich mir nie vorstellen wollen, können und tue es auch heute nicht. Also das kann man schon mal ausscheiden. Zu den Öffentlich-Rechtlichen zu gehen, auch nicht. Vielleicht nicht mit dieser, sagen wir mal, Konsequenz, wie ich Politik sage, nein, das ist nicht mein Job. Aber es hat sich auch deswegen nie ergeben, weil immer dann, wenn ich vielleicht dachte, ah, jetzt könnte ich mal wieder was Neues machen, könnte was anderes machen und vielleicht wäre ja mal sowas wie ein öffentlich-rechtlicher Sender interessant für mich, auf einmal ergab sich bei RTL wieder was, auf einmal kamen größere Interviews dazu, auf einmal kamen Dokumentationen dazu, die Journalistenschule kam dazu. Es kam im Endeffekt immer wieder etwas, was mich auch bei RTL gehalten hat und deswegen waren diese 22 oder fast 22 Jahre als Chefmoderator auch nie Jahre, bei denen ich auf dem Stuhl hin und her gerutscht bin und dachte, Mensch, jetzt habe ich das 3 Jahre gemacht, jetzt muss ich mal was anders machen. Es war ganz im Gegenteil so, dass ich, als ich in Amerika war, 90 bis 92, mir sehr genau die amerikanischen Anchormen angeguckt habe. Wie machen die das? Was haben die für ein Vorleben? Wie sind die journalistisch aufgestellt? Wie lange machen die das schon? Und die amerikanischen Erfahrungen haben mir gezeigt, dass wenn man in diesem Geschäft Erfolg haben will, muss man den langen Atem mitbringen. Da kann man nicht nach 3 Jahren sagen, ich mache jetzt was anderes. Nachrichten zu präsentieren ist gerade für die Zuschauer etwas, wo sie eine gewisse Verlässlichkeit erwarten, wo sie auch Zutrauen so langsam fassen müssen. Sagen, kann man dem das wirklich glauben oder der? Und ist das jemand, den ich jeden Abend bei mir ins Wohnzimmer reinlasse, um mich informieren zu lassen? Ist das jemand, wo ich gerne hingucke oder ist das jemand, wo ich denke, ah ja, jetzt kommt der schon wieder und nee, es ist zwar Nachrichten, aber das sind Dinge, bei denen man, glaube ich, Zeit braucht und wenn man dann so halbwegs ein Standing hat, dass die Menschen sagen, ach ja, den gucke ich mir eigentlich ganz gerne jeden Abend an, dann hat man vielleicht auch schon so die Dividende eingefahren für die Investition, die man getätigt hat, indem man nämlich sehr viel Zeit reinsteckt, auch sehr viel Lebenszeit und alles, was dazugehört.
Ich muss da nicht auch nochmal nachhaken, Herr Lehrer.
Ja, ich dränge mich vor. ja, los. Wie gehen Sie damit um, Herr Klöppel? Weil das war auch unsere These in der Vorbesprechung, dass wir gesagt haben, genauso wie sich Politik immer stärker personalisiert, in Deutschland auch, ist es so, dass sich Nachrichten im Prinzip auch so sehr stark personalisiert haben. Also Sie sind einfach RTL aktuell. Und Klaus Kleber mit sozusagen...
Marietta ist heute ist, Journal.
Genau, und so weiter. Das kann man durchgehen. Das ist natürlich auf der einen Seite also positiv, so wie Sie es gerade beschrieben haben. Auf der anderen Seite ist das so ein bisschen wie das Phänomen, was wir von unseren oberschwäbischen Familienunternehmern kennen. Wenn der Unternehmer weg ist, hat das Problem auch ein Unternehmen. Genau, hat das Unternehmen auch ein Problem. Ja. So, wie gehen Sie jetzt damit um? Also gibt es da schon eine Nachfolgelösung? Werden da Leute...
Wollen Sie mich loswerden?
Nein.
Jetzt reicht's.
Werden da Leute aufgebaut? Also ist das ein Thema bei Ihnen?
Ich freue mich ja immer, wenn ich mal nicht da bin und dass sich die Menschen trotzdem gerne die Nachrichten angucken und das ist auch gut und auch richtig so. Natürlich weiß ich, dass ich auch irgendwann mal nicht mehr da sein werde, aber dieser Zeitpunkt ist noch nicht so nah, dass wir sagen, wir müssen jetzt ganz dringend im nächsten Jahr jemanden da haben, der mich ersetzen kann. Na klar kann ich auch vom Auto überfahren werden, das kann man auch nicht ausschließen, aber ich bin sicher, dass wir dann im eigenen Haus genug Nachwuchskräfte haben, die dann auch die Zeit bekommen, sich genauso wieder in einen solchen Arbeitsplatz, in einen solchen Job und auch in das, was drumherum gehört, einzuarbeiten. RTL hat eigentlich immer sehr viel Langmut bewiesen mit vielen Mitarbeitern. Langmut klingt ja immer so, ach, die machen nur Mist, aber wir behalten sie trotzdem. Nein, Langmut meine ich jetzt mehr in die Richtung gemünzt, dass man sagt, wir setzen da jemanden drauf, auf den setzen wir oder auf die setzen wir und da glauben wir dran. Das war mit Frauke Ludowig so, als die angefangen hat, exklusiv zu moderieren. Das war mit mir, das war mit Heiner Bremer so, das ist mit anderen Moderatoren ganz ähnlich, auch im Showbereich. Und es hat sich gezeigt, dass wir tatsächlich Marken, Gesichter aufbauen konnten und dadurch auch Erfolg haben, dass wir an diesen Gesichtern festhalten, weil sich diese Personen, und Gesicht klingt ja immer so, das ist einfach nur was Zweidimensionales, da steckt ja auch ein Kopf dahinter, da steckt ja auch Gehirn dahinter, steckt auch vieles andere dahinter, weil die Menschen einfach wissen, ja, diese Person steht für das Format. Und das ist ganz wichtig, dass das Format und die Person zu einem werden. Unserer Meinung nach. Und wir sehen, dass das bei Heute Journal beispielsweise hervorragend auch funktioniert. Alle sagen, Heute Journal ist doch Kleber und Slomka. Bei den Tagesthemen ist es an der einen oder anderen Stelle schon immer ein bisschen schwieriger. Jetzt, wie heißt der nochmal, der nach Buro gekommen ist, fragen sich manche. Und wer war das eigentlich nochmal vorm Buro? Und wie heißt die Frau? Oder ist das doch schon die Frau Miosk? Also alles so Dinge, bei denen man merkt, da hat die ARD auch an der einen oder anderen Stelle ein Problem, weil sie Menschen auch quasi zu Moderatoren quasi gemacht hat, die auch ganz gerne dann mal wieder was Neues machen wollen. Oder aus welchem Grund auch immer, dann wie Buro natürlich, wenn man die Chance bekommt, WDR-Intendant zu werden, hallo, kann ich ja verstehen, würde ich ja auch machen. Aber wenn ich Buro wäre, aber ich bin ja nicht Buro. Also so gesehen hat sich da, denke ich mal, die Konsequenz beim ZDF stärker ausgezahlt als die ARD. Da war das immer ein bisschen schwieriger mit der Konsequenz. Ja. Die haben natürlich große Namen, erinnern wir uns an Friedrichs oder Ähnliches, klar. Auch Luke und Nowotny, aber das waren auch alles Leute, die länger da waren, die Gesichter und Marken geworden sind für den Sender. Und man braucht einfach Zeit, das geht nicht so von heute auf morgen.
Jetzt wollte ich tatsächlich an der gleichen Stelle reingrätschen wie Sie, Herr Göbel. Aber damit sind wir jetzt, glaube ich, eigentlich auch ein bisschen durch. Ich würde mal schauen, Sie haben gerade eben internationale Nachrichtensendungen angesprochen. Amerikanische Anchorman sagen, Sie haben sie beobachtet. Was kann man sich da abgucken als deutscher Nachrichtenmoderator? Was funktioniert in den Staaten beispielsweise besser, anders, wenn Sie von möglicherweise internationalen Vorbildern sprechen? Wie funktionieren da Nachrichtensendungen?
Ja, für mich waren also die drei Großen damals in den 90er Jahren, also Jennings, Brokaw und Rather, waren die drei großen Moderatoren, die auch untereinander, man könnte fast sagen, so einen Dreikampf sich geliefert haben. Wer hatte die höchste Einschaltquote? Wer war am schnellsten im Hurricane? Wer war am schnellsten in irgendeinem Krisengebiet? Wer war am schnellsten an der Berliner Mauer, als die gefallen ist? Und wer hat am längsten über irgendeinen Krieg aus dem Studio berichtet? Und als ich mir die angeschaut habe, habe ich ganz besonders auch 1991 im ersten Irakkrieg, also als die Amerikaner Kuwait befreit haben und dann in den Irak einmarschiert sind, habe ich mir angeschaut, wie die beispielsweise Live-Berichterstattung machen, mit welcher ungewöhnlichen Ruhe die da rangegangen sind, wie die vorbereitet waren, wie die mit den Instrumenten auch gespielt haben, die das Fernsehen ihnen zur Verfügung stellt. Und ich dachte mir, wenn du das mal hinkriegst, das wäre echt gut. Und als ich dann tatsächlich die Chance bekam, Moderator zu werden, habe ich mir gedacht, wenn ich mir irgendwas von denen abgucken möchte, dann unter anderem diese Fähigkeit, diese langen Strecken ruhig und bestimmt und konsequent auch durchzumoderieren. Was ich von denen auch gelernt habe oder versucht habe, mir abzugucken, war tatsächlich die hohe Professionalität. Die moderieren noch mehr als ich, die haben noch weniger frei als ich, die sind tatsächlich immer da, gehen auch noch raus und machen eigene Geschichten, was ich in letzter Zeit eher weniger gemacht habe, seitdem ich Chefredakteur bin. Und deren Leidenschaft auch fürs Nachrichtengeschäft. Und diese drei in der Kombination, diese drei Dinge, habe ich versucht, mir ein wenig was von abzukratzen und mitzunehmen und das dann hier nach und nach auch auf- und auszubauen. An der einen oder anderen Stelle hat es geklappt und an der anderen vielleicht nicht so sehr.
Kommen wir mal zu Teil 3, nämlich die Frage, wird es sie noch geben in einigen Jahren? Diese Formate natürlich, Herr Klöppel. Vielleicht mal eine Frage, bevor Markus Romberger ein bisschen loslegt, eine Frage ins Publikum. Wer von Ihnen hat keinen Fernseher mehr? Das würde ich mal sagen, mindestens ein Viertel. Haben Sie es anders gesehen? Oder?
Also ich hätte jetzt mal ein Sechstel gesagt.
Ja, ein Achtel. Eine andere Perspektive.
Ein Achtel. Ja.
Wer nutzt maßgeblich Internet, sozusagen, obwohl er vielleicht auch noch einen Fernseher hat, für Informationssendungen? Ja, okay. Ja. So, wie ist das bei Ihnen? Ich habe jetzt gestern Abend nochmal auf Ihrer Internetseite ein bisschen gesurft und habe gesehen, da gibt es diesen 100-Sekunden-Schnellblick. Aber ansonsten ist das, wenn ich das jetzt mal mit ARD und ZDF vergleiche, vielleicht insbesondere ZDF, ist das eher 80er Jahre, was ich da sehe.
Gab es in den 80er Jahren schon Internet?
Ja, gab es schon. Das können wir auch sagen, 90er.
Okay. Ja.
Also die sind, was jetzt das Thema, ne? Ich kann die Sendungen komplett super sortiert nachvollziehen. Ne? Ich habe eine ganze Mediathek und so weiter, sind die tatsächlich einen Schritt weiter. Jetzt so ein bisschen die Frage, wenn wir mit Studierenden hier reden, dann sagen die, lineares Fernsehen, 18.45 Uhr, da weiß ich doch nicht, ob ich gerade, ne, im Seminar, bei Sport, wo auch immer bin, ich möchte doch diese Sendung gern nach wie vor kuratiert, also dieses Element, da ist jemand, der die Informationen einschätzen kann und dem ich als Person vertraue, das ist nach wie vor da, aber der Kanal ist halt ein anderer. Wie gehen Sie damit um? Und zwar Sie als Person, wie auch RTL und Ihre Redaktion?
Also man kann RTL auch und die Sendungen auch natürlich im Internet angucken, auf RTL Now. Wenn Sie das noch nicht kennen, kann ich Ihnen das nur empfehlen.
Da habe ich tatsächlich so nicht gefunden gestern.
Nein?
Kann auch meiner schlechten Recherche geschuldet sein.
Aber okay.
Also
das ist das eine. Ja. Also so gesehen sind wir nicht ganz in den 80er oder 90er Jahren stehen geblieben, sondern es hat sich auch was weiterentwickelt. Man kann unsere Sendungen mit einem gewissen Zeitversatz sehen, wir streamen sie aber nicht live. Das machen aber ARD und ZDF, glaube ich, auch nicht.
Doch, doch.
Streamen live die Tagesschau, ja? Okay, gut, dann sitze ich immer im Auto und fahre nach Hause. Ich kann das nicht sehen. Es gibt natürlich auch auf unseren Internetseiten noch zusätzliche Angebote, aber ich gebe auch offen zu, ja, wir sind nicht so breit aufgestellt wie ARD und ZDF. Wir haben nicht die Mittel zur Verfügung, die die Öffentlich-Rechtlichen zur Verfügung haben. Die Mediatheken, die die sich leisten, leisten sie sich wirklich mit dem Geld, was ihnen zur Verfügung steht, auch über die Rundfunkgebühren. Und wir müssen uns die Frage stellen, wo investieren wir, wo stecken wir unsere Kraft rein? Ganz besonders vor dem Hintergrund, und da haben Sie natürlich völlig recht, dass es immer mehr Menschen gibt, die sagen, lineares Fernsehen, das ist nicht mein Ding. Und die große Frage, die wir selber auch noch nicht für uns beantworten konnten, ist, was wollen gerade nachrichteninteressierte Menschen eigentlich im Internet sehen, wenn sie auf eine Seite gehen von RTL oder von RTL Aktuell? Denn die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, und das war auch für uns ein bisschen frustrierend, ist, dass wir den eigentlichen Erfolg, den wir im Fernsehen haben, nicht eins zu eins ins Internet übertragen konnten. Das heißt, RTL Aktuell ist nicht im Internet eine so starke Marke, wie es im Fernsehen eine Marke ist. Und das liegt jetzt nicht daran, dass der Bildschirm vielleicht kleiner ist oder dass man es nicht live sehen kann, sondern nur mit einem gewissen Zeitversatz, sondern es hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass die Zuschauer, die unsere Sendung sehen, dass die vielleicht auch gar nicht die ganze Sendung im Internet suchen, sondern mehr Bits and Pieces und wir aber keine eigens kuratierte quasi Internetausgabe dafür zur Verfügung stellen. Was wir im Moment tun, ist, dass wir uns aber genau diese Frage stellen. Immer mehr Menschen nutzen Tablets, immer mehr Menschen nutzen Second Screen, also Tablets neben dem Fernseher auch. Immer mehr Menschen haben Smart TVs, also Fernsehgeräte, auf denen man sowohl lineares Fernsehen als auch Internet gucken kann. Und das ist die Welt, auf die wir jetzt eigentlich viel mehr gucken, nämlich die Welt, wo der Zuschauer auch nicht nur an einem PC sitzt, sondern tatsächlich interaktiv mit einem Second Screen und auch einem Smart TV agiert. Und wie wollen wir in dieser Welt vertreten sein? Wir haben da auch noch nicht das endgültige Rezept gefunden. Da gebe ich Ihnen absolut recht. Da sind wir vielleicht auch noch ein bisschen old-fashioned, ja. Aber wir wissen, wenn wir uns nicht darum kümmern, wie die Menschen neu anders Medien konsumieren, dann werden sie irgendwann unser Medium oder unsere Inhalte auch nicht mehr konsumieren. Und deswegen ist das eines der großen strategischen Themen, mit denen wir uns im Moment und ganz besonders in den nächsten ein, zwei Jahren befassen werden, wie unser Auftritt in dieser Four-Screen-World, wie wir das auch nennen, aussieht. Also wo die Menschen Fernsehen, PC, Tablet und mobile Plattformen oder Bildschirme haben, also Screens haben. Und wie wollen wir da vertreten sein? Also dieses Four-Screen ist das, was für uns im Endeffekt so das große strategische Thema ist.
Können Sie uns da vielleicht ein paar Beispiele geben, wie Sie das konkret umsetzen wollen oder an was Sie gerade arbeiten?
Jein, weil wir uns auch fragen, wenn wir im Internet Erfolg haben wollen mit Nachrichten, muss dann unbedingt draufstehen, hier kommen Nachrichten von RTL oder muss da möglicherweise was ganz anderes draufstehen? Muss es überhaupt quasi das klassische Nachrichtenprogramm sein oder sollte es nicht eher das sein, was die Menschen interessiert? Und dazu gehören auch Nachrichten, aber nicht nur die klassischen Nachrichten, sondern dazu gehören auch Celebrity News, dazu gehören auch Tipps und Trends, dazu gehört vielleicht irgendein Service-Thema aus einer Sendung wie Punkt 12. Also anders gesagt, müssen wir nicht eigentlich versuchen, all das, was wir jeden Tag bei RTL jetzt mal gesehen, produzieren, dass wir das auf eine Plattform bringen und so zusammenbringen, dass die Zuschauer sich das raussuchen oder die User oder Viewer oder wie wir sie dann auch nennen möchten, dass sie das sich zusammenstellen, was dort zur Verfügung steht. Und dass wir nicht auch noch denen ein Grundangebot machen, Achtung, jetzt 20 Minuten lang die wichtigsten Nachrichten des Tages, dass wir ihnen vielleicht auch die Möglichkeit geben, personalisierte Nachrichten zusammenbauen zu lassen, dass sie also quasi eingeben könnten, mich interessieren Thema A, B, C und D, also Wirtschaft, Politik, bloß nichts von der SPD, aber ganz viel CDU, vielleicht auch was von Britney Spears oder Ähnliches. Also wenn man solche Favoriten quasi auch eingibt, das gibt es ja auch alles schon, dass man darüber dann den Menschen ein Angebot macht, dass sie sich selber quasi ihr Informationspaket zusammenstellen. Ich bin nicht so ein unbedingter Fan davon, weil ich auch glaube, es ist schon nicht schlecht, wenn man anfängt, selber mal ein bisschen auch in einem unbekannten Gebiet zu stöbern.
Das hieß ja zwei Punkte. Der erste Punkt wäre der, dass man so quasi nicht nur eine Dramaturgie für die 22 Minuten aufstellt, wie sie es in RTL aktuell machen, sondern eine Dramaturgie für, ich weiß nicht, wie viele Stunden am Tag, 20 Stunden Berichterstattung?
Wenn wir NTV mit dazu nehmen, sind es schon natürlich so viele, aber wir haben morgens 2,5 Stunden, mittags 2 Stunden, also 4,5, dann nochmal eine halbe Stunde, also 7, 8 Stunden oder sowas, ja.
Also daraus eine komprimierte Version, und was dann aber fehlen würde durch die Personalisierung, ist natürlich der Anchorman.
Und das ist etwas, was wir jetzt beispielsweise uns auch mal in Amerika angeguckt haben. Bei CBS probieren die quasi einen neuen Anchorman aus. Einen Anchorman, der jetzt sich auch nicht unbedingt an dem Fernseh-Anchorman orientiert, sondern der tatsächlich eher so ein Lebenshilfe-Anchor ist. Also jemand, dem man alles Mögliche auch zutraut. Dass der sich nicht nur mit Nachrichten auskennt, sondern dass der sich auch mit Celebrity News auskennt. Dass der sich auch mit Service-Themen auskennt. Dass die in quasi einer kolloquialen Form auch die Themen vorstellen und einbinden. Alles auch da, wir waren erstaunt, wird nur mit Wasser gekocht, und auch die haben noch nicht das endgültige Rezept für diese neue Welt.
Aber Herr Klöppel, das ist doch unrealistisch irgendwie, oder? Also ich habe immer schon riesen Respekt, dass Sie überhaupt all die Themen, die Sie jetzt schon machen können, ja, weil Sie kennen sich irgendwie von Ukraine bis Libyen, von Eis-Sommerthemen bis sozusagen, also das ist ja schon tatsächlich, wo ich sage, höchster Respekt, das kann ja kaum einer. Ne? Und dann noch zu sagen, ich mache das noch breiter, denn irgendwann kommt man doch, also geht das noch seriös? Ist das noch glaubwürdig?
Solange die Inhalte seriös sind, ja, geht das. Mhm. Aber wenn Sie jetzt sagen, was soll denn dabei rauskommen? Das ist ja dann ein Sammelsurium von Themen und jeder hat dann sein eigenes Sammelsurium. Ist das noch gut? Würde ich sagen, naja, das muss jeder für sich selber entscheiden. Das können wir auch nicht von oben her verordnen, sondern wir machen ein Angebot, aus dem sich dann die Consumer in irgendeiner Weise etwas zusammenstellen, von dem sie sagen, ja, das ist jetzt so die Form, wie ich es gerne haben möchte. Aber, und deswegen widerspreche ich dann auch der These aller, die da sagen, Journalismus ist tot und Fernsehen ist tot, so dolle drauf sind wir alle nicht, dass wir das alle wollen. Ganz viele von uns, und ich merke das ja auch mit steigendem Alter, sind ganz froh, wenn man sich hinsetzen kann, auf einen Knopf drückt und ein Angebot gemacht bekommt, wo das schon alles zusammengestellt ist. Und deswegen glaube ich auch fest daran, dass das Fernsehen in seiner linearen Form oder in der Form, wie wir es zusammenstellen, auch weiter eine große, große Zukunft vor sich hat.
Das ist interessant. Giovanni Di Lorenzo hat das auch über die Printausgabe der Zeit vor 2 Wochen gesagt. Also,
wir haben uns abgesprochen. Ja. Ja, genau. Du gehst doch danach. Genau. Sag mal, der Journalismus ist nicht tot. Genau. Nee, und der hat es ja im Endeffekt auch bewiesen. Und die Zeit hat es ja auch geschafft, ihre Auflage zu erhöhen. Ja. Er kann das viel besser erklären als ich. Aber wie hat sie das geschafft? Indem sie sich auch natürlich ständig überprüft hat und gefragt hat, sind wir mit der Aufteilung von Ressorts noch richtig? Sind wir mit der Form, wie wir Geschichten präsentieren, noch richtig? Wo müssen wir tiefer gehen und wo können wir auch mal was ganz weglassen? Was sind so die Themen, die die Menschen alltäglich beschäftigen, und was sind die großen Sprechthemen? Wie müssen wir die anders anpacken? Und das hat die Zeit toll geschafft, muss man ihm auch ein Riesenkompliment machen. Und die stellen jede Woche ein Mordspaket zusammen, muss man auch mal sagen. Und verdienen damit auch ordentliches Geld, und das freut mich auch für die, weil die natürlich auch extrem lange, extrem defizitär waren.
Das ist richtig. Sie haben ja vor zweieinhalb Jahren diesen den Newspool, also eine Newsdesk für unterschiedliche Sendungen, unterschiedliche Sender ins Leben gerufen. Ist das so der erste Schritt davon?
Ja, der Newspool. Nein, der Newspool, den wir gegründet haben.
Was ist der Newspool?
Newspool ist eine Redaktionseinheit bei uns im Haus, in der vor allem kürzere Beiträge von, sagen wir mal, 30 bis 90 Sekunden produziert werden, die dann auch auf verschiedenen A-Sendern laufen können und B auch auf verschiedenen Plattformen eingesetzt werden. Also da kann dann auch mal ein Stück, was vielleicht bei NTV gelaufen ist, kann dann auch mal bei RTL aktuell auftauchen und umgekehrt. Das wird im Newspool produziert, im Newspool allerdings dann auch unter etwas anderen Produktionsbedingungen. Da schneiden die Redakteure selber an ihrem Computer, vertonen auch selber, machen also das fertige Stück quasi in Eigenregie. Während wir bei den großen Nachrichtensendungen wie Nachtjournal oder auch RTL aktuell noch das Prinzip haben, die Redakteure machen einen Vorschnitt an ihrem Arbeitsplatz, an ihrem Computer, und gehen damit dann zu einem Profi-Cutter. Und der schneidet dann mit denen gemeinsam das professionell Hochglanzprodukt zusammen, wo dann noch Grafiken reinkommen und ich weiß nicht was. So gesehen haben wir da ja mit dem Newspool ein Instrument geschaffen, das potenziell auch in diese digitale Welt hineinarbeiten kann, aber das war nicht der Anlass dafür. Aber es ist etwas, wovon wir sagen, wir haben den Newspool und damit kann man diese Dinge auch bearbeiten, ja.
Darf ich noch?
Ja, gerne. Ich würde nämlich, also wahrscheinlich machst du es jetzt, aber ich würde nochmal auf dieses Thema zuverlässige Überraschungen eingehen.
Puh. Oder nicht? Also eigentlich nicht geplant, aber können wir gerne machen. Aber das wir hatten es ja, glaube ich, eh schon abgehandelt, indem es so quasi darum geht, lineares Fernsehen und der Zuschauer muss auch mal überrascht werden und lässt sich auch wunderbar darauf ein, so quasi im Sinne von einer Dramaturgie der Sendung, die ich selbst auch gestalte als Nachrichtenformat. Und
das als eine Qualität.
Das ist die Qualität. Ja. Also quasi den Zuschauer immer wieder überraschen zu müssen, aber in einem Rahmen, der ihm bekannt ist.
Ja, wir nehmen uns schon vor, dass die Sendung auch ein bisschen eine Wundertüte ist. Aber schon eine Wundertüte, von der wir wissen, da sind bestimmte Sachen definitiv nicht drin. Und andere Sachen könnte man schon durchaus mal finden. Ja. Aber auch bei den Sachen, die man dann findet, denken wir uns neue Formen aus. Im Wahlkampf beispielsweise haben wir für 5 oder 6 Studios bei uns Motorroller angeschafft. Und haben dann Wahlreporter auf diese Motorroller gesetzt und die sind dann mit den Motorrollern losgefahren und waren quasi auch eine Marke und haben damit dann bei Menschen recherchiert, die sonst vielleicht bei uns auch eher weniger im Programm vorkommen. Also auch da immer wieder neue Ansätze, um zu zeigen, ja, wir entwickeln uns und wir versuchen auch Trends aufzugreifen, die in der Gesellschaft ohnehin ja, die Menschen beschäftigen.
Ja. Wahlkampf war ein gutes Stichwort, weil natürlich wollten wir so quasi auch einmal noch zumindest eine Frage zum Thema TV-Duell stellen. Mhm. Sie haben ja sogar schon vor dem TV-Duell im Handelsblatt gesagt, dass das Format eigentlich nicht funktioniert, weil es zu starr ist, zu starre Strukturen hat. Wie geht man denn selbst in ein Format hin, dass man sich vorbereitet, von dem man von vornherein weiß, dass das eigentlich nicht funktionieren kann?
Ja, das ist keine große Freude. Das ist auch ganz klar. Nicht nur ich habe das gesagt, sondern alle anderen Kombattanten haben eigentlich auch gesagt, 4 gegen 2, das ist
3 gegen 1.
3 gegen 1, ja, sie kriegen das ja gut hin. Aber eigentlich will man ja in dem Fernsehduell, dass sich die zwei Spitzenpolitiker miteinander beschäftigen, dass man auch den Zuschauern die Möglichkeit gibt, sich darauf zu konzentrieren, wie ist der Argumentationsaustausch zwischen den beiden und wer sind die ein oder zwei Fragensteller. Wenn da 4 sind, die sich vielleicht auch noch an der einen oder anderen Stelle logischerweise dann wie in ihrem eigenen Format fühlen, wo es dann immer reingeht, also immer dazwischen und immer noch mal einen und so, ja, das kann dann schon ein bisschen, sagen wir mal, schwierig werden. Das ist aber jetzt keine Erfahrung, die ich nur erst in diesem Jahr gemacht habe, sondern das ist eine Erfahrung, die ich in 3 anderen genauso gelagerten TV-Duellen auch schon hatte. Wir plädieren ja immer bei der CDU und auch bei der SPD dafür, dass wir 2 Duelle haben auf jeden Fall. Bisher ist uns das nur ein einziges Mal gelungen. Aber bisher hat sich eine Partei immer dagegen gesperrt. Ich glaube, dass solange diese eine Partei durch eine Person vertreten wird, die dann in diesem Duell auch immer auftritt und nur einmal auftreten will, wird sich daran auch nicht viel ändern.
Also das heißt, Sie würden in 4 Jahren das auch nochmal machen? Der Druck ist dann schon da?
Naja, wir haben es ja bisher immer gemacht. Also ob ich persönlich da nochmal stehen muss, weiß ich nicht. Mhm. Ich frage mich das jedes Mal, ob ich da der Richtige bin, weil ich jetzt als Nachrichtenmoderator ja auch nicht, sagen wir mal, so wie Maybrit Illner oder wie Anne Will, so eine Talktype bin. Das hat man ja auch dann hinterher gesehen, als die Frage gestellt wurde, ja, wer war am dollsten in diesem Duell? Und am dollsten war natürlich Stefan Raab. Und dann kamen die beiden Mädels und ich war quasi so das Entchen hinten dran. Das war mir aber auch von vornherein klar, dass ich da keine Schnitte irgendwie gewinnen kann, weil ich mit meiner, sagen wir mal, eher nachrichtlichen Herangehensweise in Interviews in so einer Situation, ja, auch sagen wir mal, der eher ruhigste Typ bin von allen. Trotzdem ist es interessant. Fast noch interessanter sind die Vorgespräche, über die wir natürlich nicht reden dürfen, wo es dann tatsächlich um solche Feinheiten geht, wann, wo, wie, wer mit wem und wie das alles ausklamüsert wird. Also das Duell als solches, hatte ja dann auch noch, sagen wir mal, einige interessante Momente.
Nochmal die Frage, hält man sich dann auch an diese Dramaturgie, an dieses Drehbuch, das geschrieben wird?
Also quasi ja, man hatte während Drehbuch, des Schauens ja, eigentlich nicht das Drehbuch Gefühl, jetzt, dass da jetzt ich will auch nicht den falschen Drehbuch Eindruck erwecken, dass die Parteien uns da reinreden, wie unser Drehbuch aussehen soll. Die haben natürlich ein Interesse daran, dass es seriös abläuft. Die wollen ungefähr wissen, um welche Themen es so geht. aber die bekommen von uns auch keine Fragen, die bekommen auch nicht den exakten Ablauf, die bekommen so ein ungefähres Gefühl dafür, welche Themen vorkommen und in welcher Reihenfolge die sind. Und das ist auch ganz gut so, aber die Dramaturgie ist schon eine, die wir uns in den Redaktionsgesprächen vorher ausdenken und an die wir uns dann in der Sendung eigentlich auch ziemlich haarklein gehalten haben. Das kann eine solche Sendung stärken, es kann sie aber auch gleichzeitig schwächen. Stärken, weil wir ja ein Gerüst haben, b, aber schwächen, weil wir wenig spontan machen können. Also wenn wir das Gefühl haben, Mensch, das ist jetzt ein Ding, da würden wir gerne nochmal 10 Minuten drauf rumreiten. Dann gucken dann mich dann Raab und Will an und sagen, hallo, wir sind aber jetzt dran. Ne? Oder umgekehrt. Also das ist einfach schon so genau aufgeteilt, wie viele Minuten, welche Paar, also jetzt Stefan und Anne in dem Fall, beziehungsweise Maybrit und ich, wie viele Minuten für dieses Thema, wie viele Minuten fürs nächste Thema, wie die Übergänge sind zwischen den einzelnen Themenbereichen. Also da ist man schon, sagen wir mal, auf einem Hochseil unterwegs und muss gucken, dass man nicht runterplumpst.
Jetzt sind aber auch da ein paar Stichworte gefallen, die eigentlich nochmal eine prima Fläche bieten, um da nochmal drauf einzugehen. Beeinflussung ist gefallen als Stichwort, und wenn wir jetzt mal weiterschauen auf aktuelle Ergebnisse und aktuelle Ereignisse in deutschen Nachrichtensendungen, gibt es, glaube ich, ein Interview, das uns alle sehr beeinflusst und interessiert hat. Auch uns Studierende. Meine Mutter rief mich vor ein paar Tagen an und sagte, guck jetzt sofort im Internet das Heute-Journal von gestern. Marietta Slomka und Sigmar Gabriel haben sich ein Duell geliefert. Und einen Tag später ruft Horst Seehofer beim ZDF an und sagt, Mensch, das geht aber so nicht, was ihr da macht. Was passiert da? Was ist da los? Und wie kritisch muss man sowas beurteilen? Gerade wenn wir jetzt über Beeinflussung der Politik in Bezug auf die Medien gesprochen haben.
Ja, ich fand das auch interessant und ich bin auch ganz zufällig in dieses Interview reingerutscht und sah nur, ich weiß gar nicht, was ich geguckt habe, ich habe irgendwie dann auf Heute-Journal umgeswitcht und sah, wie dieser doch irgendwie schon so er war ja leicht erhitzt.
Das haben Sie schön gesagt.
Also man merkte so, das Haar klebte auch so ein bisschen an der Stirn und ich dachte, boah, der hat einen langen Tag hinter sich. Dann haben wir auch gesehen, wo er ist und dann wusste ich, der hat wahrscheinlich auch gerade 2 harte Stunden hinter sich und jetzt wird er hier halt auch noch hart befragt. Mal gucken, was dabei rauskommt. Und was dann dabei rauskam, konnten wir ja nun alle sehen. Was dann danach passiert ist, das ist wiederum ein Thema, mit dem man sich natürlich ganz besonders in den Öffentlich-Rechtlichen und da speziell auch noch beim ZDF intensiv auseinandersetzt, seit einiger Zeit ja schon. Ist natürlich klar, dass wir Fernsehräte bzw. Rundfunkräte haben, in denen die Politik eine übermächtige Rolle spielt, wo von der Politik entsandte Vertreter versuchen, auch ein bisschen Parteipolitik zu machen. Und an der einen oder anderen Stelle kommt es dann auch mal dazu, dass Politiker glauben, dass sie mit einem Anruf bei einer Redaktion, wie bei Heute beispielsweise, etwas bewirken können zu ihren Gunsten. Das, glaube ich, ist ein fataler Fehlschluss. A, wird es sofort bekannt. Ja. B, wird eine Redaktion, wenn sie auch nur halbwegs Rückgrat hat, sich sofort auf die Hinterbeine stellen und sagen, hallo, was ist das denn jetzt, bitteschön? Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass ihr uns hier vorschreiben könnt, wie wir Journalismus machen. Und das heißt im Umkehrschluss dann auch, dass gerade diese Situation, Slomka und Gabriel, nochmal gezeigt hat, A, wie Journalismus funktioniert in Deutschland, aber auch wie B, Politik dann manchmal sagt, das haben wir uns aber anders vorgestellt hier so mit, wir sind doch eigentlich irgendwie, sind wir doch irgendwie ganz gut befreundet, oder? Also ich habe doch hier im Rundfunkrat neulich den oder den gefördert und jetzt kommt ihr mit solchen Interviews um die Ecke. Das ist schon etwas, wo man sich grundsätzlich vielleicht in Deutschland fragen muss und das tun ja nicht nur die Zuschauer, das tun nicht nur wir als kommerzieller Veranstalter, sondern das tut ja auch das Bundesverfassungsgericht, welchen Einfluss das die Politik auf ein solches, eine Anstalt oder ein System, wie das Öffentlich-Rechtliche haben soll und haben darf. Und da ist noch nicht die letzte Messe gelesen.
Kommt es denn unabhängig vom Rundfunkrat auch mal vor, dass bei RTL das Telefon am nächsten Tag klingelt und man sagt, Mensch, Herr Klöppel, was haben Sie denn da gestern gesendet über uns?
Darf ich es vielleicht noch mal umdrehen? Für Sie müsste das ja eine wunderbare Situation sein. Wenn man einerseits sagt, die öffentlich-rechtlichen politischer Journalismus schwierig, so quasi, das wäre doch für uns was. Da können wir
richtig hart, naja, weil wir so quasi keinen politischen Einfluss haben.
Ja, das würde ich jetzt aber auch nicht sagen, dass dadurch, dass die Politiker einen gewissen Einfluss bei ARD und ZDF haben, dass die sich deswegen zurückziehen aus dem politischen Journalismus oder dass deswegen für uns umso einfacher wäre, da reinzustoßen. Also wir machen das, was wir an politischem Journalismus finden, das machen wir in unseren Nachrichtensendungen, das machen wir auch ganz gut, das findet aber auch bei Spiegel TV statt, das findet auch in Teilen bei Stern TV statt. Aber natürlich ist es etwas, wo sich jeder fragen muss, wollen wir eine solche quasi journalistische Begleitung oder politische Begleitung von Journalismus haben? Ich glaube, es tut uns nicht gut. Ich glaube, dass gerade auch dieser Fall wieder zeigt, dass vielleicht auch das eine oder andere Gemüter etwas überschäumte und die quasi Muskelspiele, die da veranstaltet wurden, auch zeigen, was vielleicht in der Vergangenheit möglich war, wo vielleicht auch schon deutlich Einfluss stattgefunden hat. Nehmen wir uns mal nur das Beispiel der Ablösung des Chefredakteurs Nikolaus Brender beim ZDF vor einigen Jahren vor. Da war eine ganz klare Richtung einer Partei, die sagte, und auch ganz besonders eines Protagonisten aus einer Partei, der da sagte, den will ich nicht mehr haben. Und dann finden sich in den Kreisen der Rundfunk- und Fernsehräte politische Freundeskreise zusammen und die agieren miteinander oder gegeneinander und setzen dann auch mal das eine oder andere politische Thema durch. Ist das gut? Ich denke, nein.
So, liebe Kollegen, wir müssen jetzt Punkt 4, wir können ja gleich noch weiter mit dem Publikum diskutieren. Punkt 4, zwei Fragen und dann gehen wir nämlich rein. Journalistenausbildung. Hier sitzen viele, die sich dafür interessieren. Die Frage wäre, haben Sie einen Tipp und was soll ein guter Journalist heute mitbringen?
Ach, ein Tipp, ja. Ich werde ja auch immer wieder mal gefragt, wie werde ich Fernsehmoderator? Da sage ich immer, vergiss es. Das ist das, was man sich als allerletztes vornehmen sollte.
Sie wollen nur Ihren eigenen Job?
Genau, ich will nur meinen Job sichern. Genau, jetzt kommst du noch auf die Idee, an meinem Stuhl zu sägen. Die Frage, die dann auch kommt, ja, aber wie werde ich Journalist? Was muss ich da studieren? Versuche ich immer auch mit meinem eigenen Lebenslauf zu beantworten. Ich habe mir mit 20 oder mit 19 nicht vorgenommen, Journalist zu werden, sondern ich wollte etwas lernen, wovon ich dachte, das könnte mich mein Leben lang erfüllen.
Agrarwissenschaften.
Und das waren die Agrarwissenschaften. Das mag dem einen oder anderen skurril vorkommen, aber ist es nun weiß Gott nicht. Es hat sehr viel mit Naturwissenschaften zu tun, es hat was mit Umwelt zu tun, es hat aber auch was mit Politik zu tun, es hat auch was mit Marktwirtschaft und Betriebswirtschaft zu tun. Also es spielen sehr viele Themen mit rein und es war etwas, wovon ich dachte, ja, das ist ein Fundament, auf dem kann ich bestimmt aufbauen, egal was danach dann kommt. Als sich dann quasi die Gelegenheit bot, oder anders gesagt, als ich mich dann fragte, ja genau, was machst du jetzt eigentlich mit deinem Studium, als ich aufs Ende zusteuerte, und ich merkte, dass ich jemand bin, der ganz gerne kommuniziert, der auch ganz gerne schreibt, der auch ganz gerne mal seine Nase in Sachen reinsteckt, wo man vielleicht noch nicht so viel weiß, wie wäre es denn da vielleicht mit Journalismus? Habe ich mich bei der Journalistenschule beworben und habe dann bei dieser Bewerbung gemerkt, dass dieser Weg, den ich eingeschlagen habe, nämlich erst etwas Außergewöhnliches zu studieren, um dann Journalist zu werden, bei denen auf Riesenbegeisterung stieß. Denn die waren den ganzen Tag in diesen Auswahlgesprächen mit Germanisten und mit Politologen und mit Philologen oder irgend sowas und halbstudierten Diplomjournalisten zurande gekommen und haben sich immer gefragt, ja Mensch, aber was bringt ihr denn Außergewöhnliches mit? Und da ich saß da auf einmal als Agrarstudent kurz vorm Diplom und erzählte denen was über Hühnerhaltung und was über Waldsterben und über Bodenverseuchung und Ähnliches. Und da machte es so Klick bei dem einen oder anderen von denen und sagte, Mensch, jo, das sind doch eigentlich auch Themen, über die wir immer wieder mal berichten wollen. Und so eine Nase wie den da, die könnten wir uns eigentlich in der Redaktion ganz gut vorstellen.
Aber jetzt sagen Sie noch kurz, Herr Klöppel. Das heißt, Sie haben nie Schülerzeitung, nie. Irgendwie mal Lokalredaktion. Nee. Also das, was die ja alle 27 Mal schon gemacht haben, haben Sie alles nicht gemacht.
Habe ich alles nicht gemacht. Aber ich würde deswegen nicht sagen, macht es genauso. Ich würde eher sagen, wenn ihr Interesse an Journalismus habt, na klar, dann lebt ihn aus. Macht Schülerzeitung, macht Lokalredaktion, macht es. Bei mir hat es sich halt ein bisschen später erst gezeigt, dass ich dann ein richtig intensives Interesse daran habe, nicht nur zu konsumieren, sondern auch zu produzieren als Journalist. Also, um nochmal darauf zurückzukommen, studiert etwas, wovon ihr sagt, es macht euch Spaß, wovon ihr euch auch vorstellen könnt, dass ihr euren Lebensunterhalt bestreitet, wenn es nichts mit dem Journalismus wird anschließend. Denn die Wahrscheinlichkeit ist nicht so ganz gering, dass es nichts wird mit dem Journalismus. Wenn man sich dann aber für Journalismus entscheidet, auf jeden Fall empfehle ich, Volontariat oder Journalistenschule zu machen, weil nur in dieser praktischen Form bekommt man all das beigebracht, was man dann hinterher auch als Journalist sein ganzes Leben lang braucht. Das ganze Handwerk, was ich benötige, was Recherche angeht, was Schreiben angeht, was unterschiedliche journalistische Darstellungsformen angeht, was auch eine innere Haltung angeht, all das bekommt man nur durch eine Journalistenschule oder ein Volontariat. Mhm. Und dann freuen wir uns natürlich, also sagen wir mal, wenn wir jetzt bei uns in der Auswahl, im Auswahlgremium sitzen in der Journalistenschule, ja, über Lebensläufe, die anders sind, die nicht so stromlinienförmig sind, wo jemand mit 18 Sepp an die Uni, mit 21 Bachelor, mit 23 Master und alles hundertprozentig ohne Lebenserfahrung aber, sondern immer nur Uni gemacht hat. Ich freue mich immer, wenn jemand mal ein Jahr lang was ganz anderes gemacht hat, wenn jemand mal eine lange Reise gemacht hat, wenn jemand mal einen Job gemacht hat, der außergewöhnlich war, also sich umgeguckt hat in der Welt, in der wir leben und nicht immer nur den quasi Blickwinkel hat, ich muss jetzt ganz schnell einen Bachelor, ich muss jetzt ganz schnell den Master, um dann mit 22 ganz schnell Karriere zu machen. Da hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mit Applaus gerechnet, aber danke.
Also, lieber Herr Klöppel, die Sendezeit ist jetzt gleich rum und wie Sie wollen wir auch pünktlich enden. Schön, dass Sie an unseren kleinen Journalistentisch heute gekommen sind, an die zur Bürgeruniversität. Herr Klöppel, jetzt haben wir uns gefragt, was wir Ihnen als Geschenk überreichen. Und das ist natürlich bei jemandem wie Ihnen gar nicht so einfach. Wir haben dann überlegt, wir gehen doch auf Ihr Hobby und haben die Laufsocken für Sie organisiert.
Super,
zum einen,
danke.
Ja, damit Sie auch weiter sozusagen ganz nah am Menschen dran sind und viel laufen. Und wir haben für Sie natürlich den isotonisch angenehmen Bodensee-Goldapfel-Naturtrüb, damit Sie sich auch
ohne
auf
den Alkohol.
Nächsten, ohne Alkohol natürlich, auf den nächsten Marathon vorbereiten können. Schön, dass
Vielen
Sie
Dank.
Da waren.
Danke sehr. Danke Ihnen. Danke Ihnen.
ZU on iTunes U. Mitnehmen zum Mitdenken.